würde, was erwartest du von deinem Herrn, was erhoffst du von deinem Herrn, dann gibt es, glaube ich, so zwei Extreme. Die einen sind die, die mit der aufgeschlagenen Bibel da sitzen und sagen, hey, unser Herz soll doch voll brennender Liebe sein und so richtig weitererzählen von ihm, tiefer Hingabe, die sagen einfach, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir könnten gar nicht zu viel von unserem Herrn erwarten. Der kann riesige Dinge tun. Das Reich Gottes ist doch angebrochen hier mitten unter uns. Wir können gar nicht zu viel erwarten. Die Feurigen in der Kirchengeschichte, die hat es schon immer gegeben. Die haben unterschiedliche Begriffe dafür gekriegt. Schwärmer zum Beispiel, Menschen, die den Himmel auf Erden versprochen haben und herbeigebetet haben. Für sie waren Pleiten, Pech und Pannen überhaupt kein Thema. Alle sind irgendwie auf die Seite des Retters angekommen. Zeichen und Wunder sind da völlig normal. Das Lebensmotto lautet nach Psalm 18, Vers 30b, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das sind die einen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, leider kann ich nicht in dieses Superlativ so einstimmen. Ich spüre, dass es im Leben mit Jesus auch ganz andere Seiten gibt. Da gibt es Tränen, da gibt es Nöte, da gibt es Menschen, die bleiben einfach krank trotz Gebete und nicht alle Gebete werden in dem Sinne erhört, wie man es gerne möchte. Es gibt schmerzliche und ungelöste Fragen. Eher so Molltöne gibt es bei denen. Das Motto könnte sein, auch nach Paul Gerhardt, das Lied Mach End, o Herr, mach End mit all unserer Not. So die einen. Dieses Leben hier kann kraftvolle Erfahrungen mit unserem Herrn geben. Gottes Reich ist angebrochen, der lebendige Herr wirkt schon heute. Und andere sagen, naja, im Himmel wird dann alles gut. Hier ist das Tränental. Es ist eben doch noch nicht in Vollendung angebrochen. Ja, liebe Geschwister, das ist die Frage für uns. Was können wir uns erhoffen? Was können wir uns erhoffen, wenn wir beten? Ist hier und jetzt was zu erwarten oder kommt erst alles im Himmel? Was hat Gott uns für diese Zeit hier auf dieser Erde verheißen? Ich meine, wir sollen uns ja einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit, Erhalten der Schöpfung. Aber was ist Gottes Anteil? Weil Jesus Christus in die Welt gekommen ist, er gestorben und auferstanden ist, er zu Rechten Gottes sitzt, hat das denn etwas geändert in dieser Welt? Sind es dadurch weniger Kriege geworden, weniger Elend, weniger Chaos? Ich meine, wir bemühen uns doch um eine gerechte Welt, wir bemühen uns doch um eine bessere Welt, setzen uns ein nach Möglichkeit mit unserer Berufung, manche mit ihrem Beruf auch, ziemlich direkt, aber auf jeden Fall in ihrem Sein, da setzen wir uns doch intensiv ein für eine gerechtere Welt. Und mal unter uns, wenn wir die meisten Politiker fragen würden, die versuchen sich auch irgendwie für eine gerechtere Welt einzusetzen, nur leider sind deren Einsätze nicht immer das, was einerseits andere auch denken, das sind die richtigen Einsätze. Und es wirkt auch nicht immer so, dass dadurch die Welt wirklich gerechter wird. Ich meine, was soll der Netanjahu jetzt machen? Soll er zuschlagen oder nicht zuschlagen? Wenn die Hisbollah ihn überfallen hätte heute Nacht, dann hätte er da ein riesiges Blutbad in Israel gehabt. So ist es auf der anderen Seite jetzt nicht ganz riesiges Blutbad, sondern er hat ja da hauptsächlich die Abschussrampen dort zerstört und sowas. Ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Ist es gerecht, ist es nicht gerecht? Wo wirkt denn da jetzt auch Gott und wo sehen wir denn, was da sei? Der jüdische Theologe Pinchas Lapide ist eine Stimme von vielen, die gesagt hat, diese Welt müsste ja wohl anders aussehen, wenn Jesus wirklich der Messias sei. Ist es nur der Traum von einer gerechten Welt, einer neuen Welt, wo Liebe und Frieden herrschen? Und dann stellt sich ja auch die Frage, was wir persönlich von diesem Gott zu erhoffen haben. Wenn die Bibel von einem neuen Menschen in Christus spricht, was ist denn wirklich neu und erlöst an diesen Christen? Was dürfen wir denn hoffen? Während Pinchas Lapide nach der neuen messianischen Welt fragt, fragt Nietzsche nach dem neuen Menschen und sagt, erlöster müssten die Christen aussehen, sollte ich an ihren Erlöser glauben. Das ruft er uns zu. Haben wir sozusagen viel im Schaufenster stehen, da ist ein großer Gott, der ganz gute Sachen tut, aber im Laden ist nichts vorhanden? Versprechen wir den Menschen zu viel Heil, zu viel Erlösung, zu viel Himmel? Hier und jetzt schon ist der Traum vom neuen Menschen vielleicht ausgeträumt? Was dürfen wir von Gott erhoffen? Okay, ihr könnt sagen, diese Fragen sind ja ganz schön radikal, die du heute stellst, aber es sind die Fragen, die sich in unserem Leben auch so radikal stellen. Und wir wissen nicht, was wir darauf antworten, denn wir erleben beides. Wir erleben Anzeichen, dass Gott heute und hier in dieser Welt am Werke ist. Das Zeugnis gerade eben war ja auch ein Beispiel dafür, Eva, wo du davon erzählt hast, wie Gott bei dir gewirkt hat und dein Herz sozusagen verändert hat an der Stelle. Wir erfahren, dass da neues Leben möglich ist und auch schon da ist heute hier. Gott wirkt in dem einzelnen Menschen. Immer wieder und wieder führt er uns aus tiefer Not heraus und erleben Menschen erfangen Vergebung, Menschen erleben Hilfe und auch Heilung von Gott, wenn sie sich bekehren oder im weiteren Verlauf ihres Lebens, wenn sie zu Gott beten. Wir erleben also doch den neuen Menschen. Aber dann zugleich erleben wir auch die Ohnmacht in kriegerischen, auch durch bestimmte Richtungen und mit Fake News letzten Endes gekrönt in dieser zerstrittenen Welt. Wir erleben Lieblosigkeit, wir erleben Lauheit, auch unter Christen, erleben Defizite, auch im eigenen Leben. Wisst ihr, es ist so, dass man eingespannt ist, einerseits zwischen dieser himmlischen Welt Gottes, dem Reich Gottes, wovon die Bibel spricht, und andererseits dieser erdigen Welt, die ihre Schwächen, Defizite und Sünde hat. Und irgendwie will einen das ja auch zerreißen. Man hat diese Hoffnung, diesen Glauben an Christus, an seine überwindende Macht. Und davon kann man viel von ihm erfahren, auch ganz persönlich. Aber es gibt auch dieses Klagen und Weinen. Und dann erfahren wir oft von ihm zu wenig im Leben. Und darum sind wir eingespannt zwischen diesem Himmel und auf der anderen Seite dieser Erde, zwischen dem schon jetzt und dem eben noch nicht, zwischen Glaubenserfahrung und Glaubenshoffnung. Und manchmal will einen das auch zerreißen, diese doppelte Erfahrung. Manchmal kann man das sogar an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden machen, dieses himmelhoch jauchzend, da ist der Herr und tut richtig gute Sachen. Und im nächsten Moment kriegt man so einen Nackenschlag und denkt, wo bin ich hier gelandet? Macht die ganze Sache überhaupt Sinn? Dass wir erleben die Ohnmacht, den Zweifel und die eigene Unerlöstheit. In so einer Spannung leben wir und das erfordert von uns Glauben. Ich denke da an so einen Expander, dieses Sportgerät, was man so braucht, um seine Muskeln zu dehnen. Wir haben auf der einen Seite dann den Himmel und auf der anderen Seite diese erdigen Erfahrungen. Und ich denke, wir brauchen das auch, weil das unseren Glaubensmuskel sozusagen trainiert. Das ist wichtig für uns, dass wir zwischen diesen beiden Polen auch stehen. Übrigens, ich bin auch überzeugt davon, diese Erfahrung des Halleluja auf der einen Seite und dieses Herr, erbarme dich, ist auch nichts Besonderes. Das ist etwas, was im Leben eines jeden Christen vorkommt. Das ist typisch für jeden Christen. Wer das nicht kennt, der hat eigentlich noch nicht viel von christlicher Nachfolge verstanden. Und deshalb möchte ich uns heute Paulus nochmal vor Augen führen. Der kannte diese Situation. Der war unterwegs, gründete Gemeinden, aber dann kamen in Korinth einige Leute in die Gemeinde zu ihm und haben ziemlich abfällig auf ihn geschaut. Die waren vielmehr angetan von solchen Superaposteln, die viel mehr Wunder getan haben, die viel mehr Kraft gehabt haben, die auch anscheinend hübscher aussahen. Paulus dagegen war mickrig, zerbrochen. Der sollte doch lieber nicht zu ihnen reden, lieber diese Superapostel. Aber Paulus gibt ihnen eine Lektion, sozusagen eine Expander-Lektion, und deutet dabei auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, und sagt ihnen, warum er weiterredet und wie der Geist des Glaubens eben diese Situation deutet. 1. Korinther 4, die Verse 13 bis 18. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden auch wir. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerster Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Dieser Text gibt uns drei wichtige Anleitungen. Und zwar erstens antwortet er auf diese Frage nach der Hoffnung: Warum glaube ich? Wozu glaube ich? Und wie glaube ich? Startet beim ersten Punkt: Warum glaube ich? Wenn ich nach der Hoffnung für meinen Glauben frage, welche ja in meinem Gebet zum Ausdruck kommt, dann muss ich ja nach der Grundlage schauen. Was ist eigentlich die Grundlage aller meiner Hoffnungen auf das göttliche Eingreifen in meinem Leben? Wisst ihr, und hier geht es nicht nur um ein Fühlen oder um ein vages Annehmen, da könnte doch etwas sein, sondern es geht offensichtlich um eine Gewissheit. Ja, Paulus spricht ja sogar von einem Wissen, das seine Glaubenssicht durch und durch prägt. Worauf gründet sich dieses Wissen? Schauen wir nochmal auf den ersten Vers. Da heißt es: Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, welcher geschrieben ist, ich habe geglaubt und geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit ihm auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Ich habe jetzt Vers 13 noch mitgelesen, Vers 14 ist das Interessante hier gerade. Also wir wissen, Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und die Gewissheit ist, er wird auch uns damit auferwecken. Im Klartext bedeutet das, alle Macht des Todes, alles, was Todescharakter trägt, hat nicht das letzte Wort. All unser Glaube gründet auf dieser Tatsache, Jesus Christus ist sogar von den Toten auferweckt. Und das bedeutet, Gott hat das Opfer an das Kreuz genommen, Vergebung und Schuld, Vergebung von Sünde und Schuld ist also möglich durch diesen Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und mit der Auferstehung Jesu dann von den Toten ist eine Kraft in die Welt hineingekommen, die durch nichts mehr zu überbieten ist. Und darum, nichts, aber auch gar nichts ist stärker als diese Auferstehungskraft, die vom lebendigen Gott ausgeht. Der wird uns auferwecken, der wird sich vor uns stellen. Und an dieser Kraft haben wir jetzt schon teil. Nicht erst irgendwann bei seiner Wiederkunft, nein, heute hier im Alltag. Und Paulus sagt deshalb einige Verse vorher, Verse 8 und 9 in 2. Korinther 4, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das ist Auferstehungskraft, von der er dort redet. Das ist der Glaube, der trägt. Da ist einer, der eben über allem steht. Und selbst wenn ich niedergeworfen bin, bin ich nicht vernichtet, selbst wenn ich verfolgt bin, bin ich nicht verlassen, selbst wenn ich bedrängt bin, bin ich nicht erdrückt. Wenn ich keinen Ausweg sehe, so ist doch ein Ausweg da. Und das bedeutet, es geht nicht um unsere menschlichen Kraft und Möglichkeiten, es geht um Gottes Kraft und Möglichkeiten. Wir verfügen nicht über sie, aber wir rechnen mit ihr, dass sie da ist. Und darum können wir bei Kranken darum bitten, dass Gott Heilung schenkt. Deshalb gibt es das Gebet um Heilung bei Kranken. Und darum gibt es auch das Gebet um das Reich Gottes, wie es im Vater Unser vorkommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Paulus sagt, ja, da sind nicht die vielen Worte, nicht die vielen menschlich brillanten Gedanken. Das ist alles Gottes Kraft, die unser Leben prägt. 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und diese Kraft erleben wir allerdings immer als Kostprobe, als Anzahlung. Aber wir erleben es. Konkret erleben wir es zum Beispiel beim Heiligen Geist. In der Bibel wird das berichtet als die Anzahlung auf das neue Leben hin, was wir bekommen. 2. Korinther 1, 22, Epheser 1, 14, könnt ihr das nachlesen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, das durch den Heiligen Geist in unserem Leben real. Das ist etwas, was existiert, das sollte niemand in Frage stellen. In uns lebt jetzt bereits etwas von diesem neuen Leben, das Gott in Jesus Christus uns geschenkt hat. Die Bibel nennt das auch die Gabe des ewigen Lebens in Römer 6, Vers 23. Und wir erleben durch den Heiligen Geist Vergebung von Sünde und Schuld durch die Freude, die dann geschenkt wird. Wir können dann auch feststellen, wie sich dieses neue Leben immer weiter in unserem Leben ausbreitet. Dann erleben wir es konkret am Wort Gottes, die Bibel. Das ist nicht so, als wenn man irgendein Buch liest. Da spricht plötzlich einen etwas an, und zwar mit seiner Vollmacht an. Alles, was Gott uns verheißt, das geschieht auch. Da ist keine Verheißung zurückgenommen oder leer. Darum in der Bibel, das heißt, Gott selber fordert uns heraus, fordert uns auch heraus, zu beten, zu bitten und zu hoffen, und zwar im Hier und Jetzt, nicht erst im Himmel. Glaube sind nicht irgendwelche Wünsche und Erfindungen, die wir haben. Glaube, das ist die Kraft der Verheißungen Gottes, die er für unsere angespannte Situation auch in dieser Welt gegeben hat. Und dann noch etwas, wo wir die Kraft erleben können, das sind die Gnadengaben. Die Bibel spricht da von Charismen. Und wir erfahren hier auf der Erde, dass Gott einzelne Menschen beruft und auch mit Fähigkeiten ausstattet. Und da müsst ihr nicht zu mir schauen und sagen, naja, der Pastor ist ein Berufener, sondern euch, jeder einzelne von euch, ist berufen in bestimmte Aufgaben hinein. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Ob zu Hause in der Familie mit vielen Kindern zum Beispiel, wie es bei dir ja der Fall ist, oder bei dir haben wir vorhin schon drüber geredet, Sascha, dass du rausgehst und anderen Leuten davon erzählst. Jeder hat so bestimmte Berufungen, die zum Teil sogar sich nur in seinem Betrieb auswirken, unter seinen Kollegen. Das ist nicht immer mit Einsegnungsgottesdienst vorher und so, sondern einfach im Leben hinein. Und dass er euch dann auch plötzlich mit Gaben ausstattet und Fähigkeiten, wo ihr merkt, das habe ich eigentlich gar nicht aus mir selber herausgemacht, sondern da ist eine andere Kraft bei mir am Wirken. Und das sind dann diese kraftvollen Taten, die Jesus durch uns Menschen heute tut, die ihm eben nachfolgen. Wir sind sozusagen die zerbrechlichen Gefäße, eben Menschen wie du und ich, die Fehler und Nöte haben. Aber Gott legt machtvoll seinen Geist in sie hinein, seine Worte, seine Gaben in diese schwachen Gefäße. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wozu glauben wir also? Als nächste Frage. Dazu hören wir nochmal Paulus, der sagt dann in Vers 15, denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich werde. Paulus sagt, bei all dem, was geschieht, geht es letzten Endes um Menschen. Euretwillen, schreibt hier Paulus, das, denn alles geschieht um euretwillen. Und das ist die Grundlage überhaupt. Gott ist ein Gott der Liebe, der Menschen eben erreichen möchte mit seiner Liebe. Und darum auch meine Liebe nutzt dafür, um sie weiterzugeben. Denn wenn Gottes Liebe in mein Leben hineinströmt, werde ich so erfüllt davon, dass diese Liebe auch herausströmt. Und ob das nun ist, wenn man am Samstag angerufen wird und jemand dort um Hilfe bittet und der Herr einem einen Bibeltext hinlegt und sagt, Junge, da musst du hingehen, und dann sagt man, okay, ich mach's. Das ist diese Liebe Gottes, die da ins Leben hineinströmt und dann durch sein Wort eben auch weiterströmt und herausströmt. Weil Gott möchte Menschen erreichen. Diese Liebe ist einfach überströmend. Wenn man durch Goslar geht, dann hat diese Stadt, so habe ich jetzt in der Statistik gesehen, 50.000 Einwohner gerade, so ungefähr. Geschätzt sind das 30.000 davon Christen. Bedeutet, dass 20.000 davon nicht in der Liebe Gottes sind. Die haben keine Ahnung von dem, was der lebendige Gott für sie in ihrem Leben hat. Die quälen sich durchs Leben oder manche genießen es auch in vollen Zügen, aber die Verbindung zu Gott fehlt. Die wissen nichts von dieser Liebe, die Christus gezeigt hat. Die wissen nichts von diesem neuen Leben, von dem, was durch den Geist bei ihnen möglich ist. Ich meine, wenn wir Leute einladen, hier in die Gemeinde zu kommen, dann geht es doch nicht darum, dass wir hier irgendein altes Kirchengebäude weiter finanzieren wollen oder so. Oder dass sie irgendwo mitarbeiten. Dann geht es darum, dass sie diese Liebe Gottes kennenlernen. Dass sie von dieser Liebe Gottes angesteckt werden. Dass sie von ihm begeistert werden. Paulus geht einen Schritt weiter, denn es geht nicht nur darum, Menschen zu gewinnen. Der Kernpunkt ist dann, dass die größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Paulus sagt, es geht darum, dass Gott dadurch auch erfreut wird, seine Ehre gemehrt wird. Wozu glauben wir? Einerseits, um die Menschen zu gewinnen, eben um der Menschen willen, aber auch andererseits und vor allen Dingen, um Gott zu ehren. Mein innerer Blick geht so zu Gott, dem Herrn dann. Okay, dritte Sache. Wie glauben wir? Die große Frage ist, wenn man in diesem Zwiespalt ist, mit Blick auf Menschen und auf Gott, mit Blick auf Höhen und Tiefen, dann kann das so sein, dass man sich so fühlt, so zerrieben zwischen diesem Ganzen. Wie so einen Käse, den man klein reibt, um ihn in irgendeine Soße hineinzutun und nachher, wenn man die Soße erwärmt hat, okay, dann zieht die noch irgendwie Fäden, dadurch weiß man, da ist Käse drin, aber man sieht ihn nicht mehr, er ist irgendwie verschwunden. Paulus sagt dazu, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus ermattet nicht. Trotz, dass dieser äußere Mensch leidet und aufgerieben wird wie der Reibekäse, der innere überlebt. Ich glaube, wenn man Paulus fragen würde, dann würde er uns drei Tipps geben, wie der Glaube und wie die Hoffnung bleiben können, selbst wenn man äußerlich das Gefühl hat, zerrieben zu werden. Die erste Sache ist, was er sagen würde, pflege und ernähre deinen inneren Menschen. Da fragt man sich natürlich, was meint er mit dem inneren und den äußeren Menschen? Den äußeren Menschen, das kann man ja ziemlich einfach sich vorstellen, da geht es darum, dass der gut ernährt wird, da geht es darum, dass er gepflegt wird, ausreichend Schlaf gehört dazu, Entlastung, Bewegung, aber auch äußere Fitness. Aber das ist nicht das, was uns hilft, die Spannung zwischen Himmel und Erde auszuhalten. Wir brauchen nämlich auch etwas für unseren Geist, für meine Seele brauche ich etwas. Und das ist diese innere Gemeinschaft mit Gott, dieses Gebet als Alleinsein mit Gott. Wer wenig betet, kann äußerlich total fit sein, aber innerlich krank und lahm. Das Problem ist dann, dass da keine Kraft, keine Vollmacht ist, wenn der innere Mensch nicht erneuert wird. Leider geht das nur von Tag zu Tag. Bonhoeffer sagt dazu, Gott gibt uns jeden Tag so viel Kraft, wie wir brauchen, aber er gibt sie uns nicht im Voraus. Also bedeutet das, wir leben davon, dass wir Tag für Tag sein Angesicht suchen. Nicht einmal am Anfang unseres Lebens oder bei der Taufe oder so zu einem besonderen Zeitpunkt, sondern immer wieder und wieder zu ihm kommen. Der zweite Punkt ist, was Paulus sagen würde, der Lastenausgleich. Bedrängnisse und Lasten auf der einen Seite, die sind es, die auf der anderen Seite ein über die Maßen großes Gewicht an Herrlichkeit bewirken. Ich meine, es ist ein bisschen ungewöhnlich, diese Vorstellung. Das Bild dahinter ist vielleicht so eine Waage. Einerseits sind da Nöte, Bedrängnisse und Leiden, aber die andere Seite ist, dass es da auch Leben gibt, was dann diese Seite wieder hochkommen lässt. Und zwar nicht nur in der Ewigkeit, sondern eben schon hier. Theologisch kann man das so erklären, jedes Leiden und Sterben in der Nachfolge Jesu hat auch immer Auferstehung und Freude zur Folge. Hier klingt etwas von der Passionsmystik durch, die der Theologe Albrecht Schweitzer erklärt hat und ihm so wichtig war. Ich leide hier etwas und andere Menschen, die mir anvertraut sind, werden dadurch Leben haben. Ich meine, jede Mutter kann das nachvollziehen. Durch Schmerzen hindurch, die ja nicht nur in der Geburt passieren, sondern auch schon vorher in der Schwangerschaft passieren, da entsteht neues Leben. Konkret für uns alle bedeutet das, ich starre nicht auf mein Leben und auf die Leiden und die Bedrängnisse, sondern ich gucke nach oben zu der Herrlichkeit, die da kommt, auf das Leben, was Gott daraus nämlich entwachsen lässt und hervorbringen wird. Alles, was ich tue, tue ich im Dienst und als Teil des Gekreuzigten und des Auferstandenen, der in mir lebt. Und der dritte Punkt ist eben, das klang gerade eben schon an, schau auf das Unsichtbare. Ich meine, das ist ein bisschen paradox, wie soll ich auf das Unsichtbare schauen? Das zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich gar nicht darauf schauen kann, sonst wäre es ja sichtbar. Aber unsichtbar bedeutet für das körperliche Auge verborgen, aber sichtbar für das Auge des Herzens. Und das Auge des Herzens kann hinter die einfache Realität schauen. Es sieht die Wirklichkeit, die in und hinter dieser Realität eben wirksam ist. Und was sehen wir mit dem Auge des Herzens? Ich bin mir ziemlich sicher, was Paulus gesehen hat. Er hat nämlich das Geschehen von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi gesehen. Und das bringt Spannung, die ohne diesen Blick nicht auszuhalten ist. Denn nur mit dem Blick auf die umfassende Wirklichkeit von Kreuz auf der einen Seite und Auferstehung auf der anderen Seite Jesu, erahne ich etwas von dieser unsichtbaren Macht der Liebe Gottes, die alles zusammenhält. Das ist die Macht, die eben Himmel und Erde zusammenbringt. Die Macht aus unbelebten Steinklumpen oder Matschepampe oder Gaswolke, wie man jetzt die Erde im Frühstadium bezeichnen möchte, bringt er eine belebte Erde hervor. Und er bringt auch erstmalig Liebe und auch Frieden in die Welt, wenn nicht überall äußerlich, so doch auch heute und schon seit tausenden von Jahren in mein und unser und auch der vergangenen Leute Herz. Und dann erfahre ich etwas von dem, was ich von Gott erhoffen darf. Gott kann all diese Defizite hier in unserem Leben, in dieser Welt und auch in den Gemeinden mal eben beenden, aber er beweist seine Größe darin, dass er eben in all diesen Spannungen und Defiziten schon hier und jetzt erfahrbar ist. So erleben wir am Kreuz Jesu etwas von diesem Kampf zwischen dem Licht und der Finsternis, von Gottes Zerreißproben des Universums. Und wir sind da mittendrin. Wir sind bei dem Gekreuzigten, wir sind mit ihm unterwegs in dieser Welt, mit dem Auferstandenen. Und darum, liebe Geschwister, sind wir wieder bei der Anfangsfrage, darum kann man von ihm gar nicht genug erwarten und gar nicht genug erhoffen. Und unser Gebet ist der Schlüssel zu dieser Hoffnung. Amen.